Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Ich möchte direkt anfangen mit unserem Thema und zwar mit einer Frage. Geht es euch manchmal auch so, dass ihr irgendwie vom Christentum frustriert seid? Also vielleicht, wenn ihr irgendwo an einem Punkt seid, wo ihr irgendwie denkt, an Gott zu glauben und irgendwie danach entsprechend sein Leben zu gestalten, ist total frustrierend manchmal. Einfach, weil das Leben schon entweder anstrengend ist oder weil man das Gefühl hat, man schafft es eh nicht. Es gibt immer einer, der das noch besser kann als man selbst. Vielleicht kennt ihr das, also mir geht es manchmal so, ja, da, um mal ein Beispiel zu machen, da habe ich mich mal unterhalten mit einem und sagte, ja, wenn ich morgens irgendwie versuche zu beten, dann das fühlt sich schon irgendwie so lang an und keine Ahnung. Und dann sagt der andere zu mir, ja, also ja, es geht mir auch manchmal so, wenn ich in meiner Stunde des Gebets morgens drin bin, dass es irgendwie sich so ein bisschen zieht. Und ich denke mir so, Stunde des Gebets? Hä? Also wenn ich mir mal bete, dann kann es schon mal sein, dass es so ist, dass ich sage, lieber Gott, oh, ein Vogel. ja, und das war es auch schon. Also vielleicht kennt ihr das und wenn dann einer erzählt, oh, läuft ja richtig, dass man irgendwie denkt, also ich weiß auch nicht, bei mir irgendwie, manchmal ist echt, es ist immer mal frustrierend. Und es ist oft dann so, dass man also irgendwie das Gefühl hat, ja, manchmal schafft man es einfach nicht so gut abzuschneiden wie andere. Und wenn dann noch einen triffst, bei dem irgendwie gefühlt alles läuft und ja, der da, ja, und ich habe so einen Glauben und alles läuft rund, dann denkt man so, also irgendwas mache ich falsch. So geht es mir manchmal, ja. Und man fühlt sich auch deshalb so schlecht, weil man immer sich vergleicht und irgendwie dann vielleicht schlechter abschneidet. Ja, weil man irgendwie denkt, ja, es geht halt darum, ein guter Christ zu sein. Ja, und andere kriegen das scheinbar besser hin, ein guter Christ zu sein als ich. Aber das ist halt die Frage, geht es darum? Ja, wir denken, es geht darum, wenn man irgendwie an Gott glaubt, gewisse Regeln einzuhalten, brav zu sein, immer genug zu glauben und entsprechend zu beten. Ja, so denken wir manchmal. Und ich finde aber, das engt mich ein, das nimmt mir manchmal die Luft, weil ich das Gefühl habe, ich schaffe das manchmal gar nicht. Komme gar nicht dazu, ich habe gar keine Zeit oder irgendwie, dann nehme ich es mir zwar vor, aber am Ende denke ich mir so, also heute lief nicht so gut. Und da habe ich mich gefragt, ja, geht es denn darum? Geht es darum, ein guter Christ zu sein? Weil ich irgendwie mir auch klar wurde, ja, ich werde es vielleicht auch nie schaffen. Mache ich immer Fehler. Es gibt immer Tage, wo ich denke, also heute war ich kein Vorbild. Ja, heute lief es irgendwie nicht rund. Geht es denn darum? Weil ich bin nicht perfekt. Und ich glaube, da sitzen wir im gleichen Boot und wir sind alle nicht perfekt. Und ich glaube nämlich nicht, dass es darum geht, ein perfekter Christ zu sein. Ich will euch mal ein Beispiel machen. Ich habe vor 6 Jahren meine Cousine besucht. Und zwar in Dubai wohnt die. Total faszinierend, dass sie da wohnt. Die arbeitet für Lufthansa. Und als ich letztes Jahr mit meiner Frau Urlaub gemacht habe, haben wir gesagt, komm, wir könnten da nochmal hingehen, weil meine Frau noch nicht dort war. Und in Dubai ist es so, die haben da nicht so die Adressen. Also wenn du da was suchst, du musst ungefähr wissen, wo das ist und dann findest du deinen Weg, weil die haben jetzt nicht so hier Haustürnummer, zack, und dann wie in Deutschland. Also wusste ich nur ungefähr, okay, diese Straße war es, ich glaube, das Gebäude war es. Ich habe gesagt, wir finden das schon. Und ich so, okay, hier geht's rein, mit Fahrstuhl hochgefahren, okay, dieser Stock, jetzt warte kurz, den Gang runter, zweite Tür rechts, ich glaube, das war's. Und dann habe ich da geklingelt, macht niemand auf. Ich so, hä, das ist ja komisch. Ich habe eigentlich ausgemacht, sie ist daheim, wenn wir kommen zu Besuch. Ja, geklopft, an die Tür gebollert, nichts. Ich sag mal, das gibt's doch nicht. Wieder geklingelt, Sturm geklingelt, vielleicht schläft sie oder so, gebollert, nichts passiert. Ich dachte, ist die einkaufen vielleicht noch kurz? Ich habe extra gesagt, wir kommen um die Uhrzeit und so weiter. Und dann Irina meinte noch so, bist du sicher, dass es die Tür war? Und ich so, ja, ich kam hier aus dem Flur letztes Mal und dann war es die zweite Tür rechts, es ist die Tür. Und nochmal gebollert. Ich so, das hat uns echt lange, regt sich auf, ja, weil ist sie nicht da? Oder wenn wir extra sagen, wir kommen, ja, das gibt's doch gar nicht. Dann dachte ich, irgendwann kam ich auf die Idee, hey, ich könnte sie mal anrufen. Vielleicht ist sie wirklich, warum, ein Notfall oder so. Dann habe ich angerufen und sagt sie, ja, wo bist du denn? Sag ich, ja, 709, hier, da steht an der Tür. Fängt sie an zu lachen und sagt, ich wohne in 809, ein Stock höher. Und klar, dann dachte ich, ja, macht Sinn. Also mein erster Gedanke war, oh, hoffentlich war da niemand zu Hause und hat sich nicht traut, dachte, was für ein Idiot steht an der Türe. Du bist echt, also. Mein zweiter Gedanke war, ich werde es nicht vergessen, weil ich so viel Zeit und Energie verschwendet habe, durch diese Tür zu kommen, aber es war die falsche. Und dann habe ich mich gefragt, ja, was ist denn, wenn dieser Versuch, ein guter Christ zu sein, wenn es darum gar nicht geht, wenn das die falsche Tür ist? Ich verschwende total viel Energie, etwas zu versuchen, was ich vielleicht am Ende eh nie schaffe, weil es zu nichts führt. Und um jetzt mal schon das Ergebnis vorne wegzunehmen, ich glaube, es geht weniger darum, ein guter Christ zu sein, sondern Es geht darum, Jesus nachzufolgen, eine Beziehung zu ihm zu haben. Und das ist was ganz anderes. Da ist wirklich ein Unterschied. Es geht nicht darum, zu versuchen, nach außen hin möglichst guter Christ zu sein, sondern es geht um eine persönliche Beziehung. Und das ist ein entscheidender Unterschied. Und den möchte ich euch jetzt erklären. Ich habe was rausgesucht in der Bibel, eine Geschichte in Matthäus Kapitel 9. Wer eine Bibel hat, darf die gerne passend dazu aufschlagen. Das Schöne ist, das Matthäus-Evangelium ist geschrieben worden von Matthäus. Das war ein Jünger von Jesus, also der war nah dran. Und beschreibt uns hier eine Geschichte, was passiert ist. Und die geht so los. In Vers 9 heißt es, als Jesus weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Mann sitzen. Er hieß Matthäus. Gut, denkt man jetzt, schön, wie geht's weiter? Aber wir machen jetzt mal eine Pause, weil in dem Vers, finde ich, steckt extrem viel drin, was man gleich überliest. Das Erste, was mir aufgefallen ist, fand ich, hier steht, Jesus sieht Matthäus, nicht Matthäus sieht Jesus. Ja, Matthäus sitzt da in seinem Zollhaus, kassiert irgendwie den Zoll, ist in seiner Arbeit vertieft und Jesus kommt vorbei und sieht ihn. Und das finde ich genial, denn ich glaube, das gilt auch heute. Manchmal sind wir so in unserem Alltag verfangen und beschäftigt, dass wir Jesus gar nicht sehen. Aber Jesus sieht dich. Jesus sieht uns und ich greife jetzt das Ende gleich vorweg. Jesus sieht Matthäus, weil er ihm helfen will, zurückzukommen, irgendwie ihm nachzufolgen, also Jesus nachzufolgen, weil er weiß, dass es ein besserer Weg ist für ihn, als den, den Matthäus gerade geht. Jesus sieht uns, um uns zu helfen, uns zurückzubringen. Das fand ich genial. Jesus sieht Matthäus, auch wenn Matthäus in dem Moment Jesus nicht sieht. Das Zweite, was ich irgendwie hier interessant ist, dass, da komme ich aber gleich drauf, dass Jesus Matthäus sieht und nicht den Typ am Zollhaus. Also, da ist ein Unterschied und ich werde es euch jetzt erklären. Zunächst mal muss man dafür wissen, was ist denn überhaupt ein Zolleinnehmer? In der damaligen Zeit war das folgendermaßen, das Land war besetzt von den Römern. Und die Römer, denen hat alles gehört, die hatten die Macht, die konnten von den Leuten Steuern und Zoll verlangen. Also wenn einer irgendwie importiert hat, dann musste der halt einen gewissen Abschlag bezahlen. Das ist ja heute auch noch so, wenn man Stahl in die USA importieren will, dann muss man da gewisse Abschläge zahlen. Auf jeden Fall ist es so, dass man sich da einkaufen konnte, also angenommen als Geschäftsmodell, Selbstständiger, Matthäus zum Beispiel, der konnte sagen, ich würde gern Zoll einnehmen. Dann haben die Römer gesagt, okay, an der Hauptstraße, da kommen im Jahr 2018 ungefähr so und so viele Leute vorbei, die bringen ungefähr diese Sachen mit, da kannst du etwa 50.000 Euro Zoll verlangen, die hätten wir gerne von dir. Und Matthäus hat quasi im Januar die 50.000 vorgestreckt, den Römern übergeben und dafür durfte er dann das ganze Jahr hindurch den Zoll kassieren. Und es war natürlich so gedacht, dass der zumindest mal sein Geld wieder reinbekommt, ein bisschen mehr, dass er davon leben kann. Aber es war natürlich auch sehr verlockend, wesentlich mehr den Leuten abzuknüpfen, denn je mehr ich den Leuten abgenommen habe, desto mehr ging es direkt in meine Tasche. Ja? Und so hat es funktioniert. Das heißt, Matthäus saß da am Zoll oder überhaupt die Zolleinnehmer oder die Bibel schreibt auch mal die Zöllner, die saßen auf jeden Fall da an diesen Hauptverkehrsstraßen und haben schön von den Leuten gesagt, für das hätte ich 100 Euro, für das hätte ich gern 200 Euro, für das 300 Euro und je mehr die abkassiert haben, desto mehr ging in die eigene Tasche, da konntest du richtig reich werden. Aber die Leute wussten das natürlich und es hat die so genervt, dass die Zolleinnehmer oder Zöllner, die waren die unterste Kategorie, keiner konnte die leiten, die waren der Abschaum vom Abschaum. Das waren die allerschlimmsten. Das waren, und die Leute, das war sogar so schlimm, dass die Leute gesagt haben, ja, ich bin zwar nicht gut, ich bin zwar ein richtig schlimmer Mensch, aber zum Glück bin ich kein Zolleinnehmer, weil das ist das Allerletzte. Und das Interessante ist, dass quasi diese Zöllner in der ganzen Gesellschaft waren die Geächteten, die waren die Randgruppe, die durften nirgendwo hin, weil die immer verabscheut waren, die durften nicht in den Tempel gehen, die durften an keinem Gottesdienst teilnehmen, denen wurden keine Sünden vergeben, die durften nichts, die waren überall, hat man gesagt, ne, also mit dem will ich nichts zu tun haben. Das waren die Zöllner, das waren so richtige Halsabschneider. Die Sünder, der schlimmsten Sünder der Welt, die größten Verbrecher, das waren diese Zolleinnehmer. Okay, das muss man im Hinterkopf halten. Und es war wirklich so, dass das so eine Kategorie war von Menschen, die man nicht leiden kann. Und was mir dann auffällt, ist, dass man sich bei dieser Geschichte gar nicht fragt, warum ist denn Matthäus Zolleinnehmer geworden? Wer will denn freiwillig etwas werden, wo er genau weiß, er ist der Abschaum der Welt? Also zumindest ausgegrenzt und aufs Übelste gehasst. Wer will das denn? Und ich merke, dass wir manchmal als Menschen auch so sind, dass wir Menschen in Kategorien packen und sagen, ne, kannst vergessen. Also wenn ich jetzt fragen würde, ja, wer hat denn Menschen in seinem Leben, die es einem schwer machen, sie zu lieben? Ja? Wer hat Menschen in seinem Leben, die man schwer lieben kann? Ich glaube mal jeder. Die gibt es einfach, da kann man leider nichts dran ändern. Und dann packen wir die so in Kategorien. Ich nehme jetzt mal, also Menschen, wo man einfach sagt, die sind ein bisschen besonders, die sind ein bisschen, weiß nicht so genau. Ich mache jetzt mal ein willkürliches Beispiel, Bayern-Fans. Oder, Spaß, aber zum Beispiel, also ihr nehmt das als Humor, aber wir machen das ja wirklich. Ja? Wir sagen ja wirklich, AfD-Wähler, kannst du vergessen. Oder Homosexuelle, also die haben alle irgendwie, Kategorie, Homosexuelle, Schublade zu, fertig. Transgender, keine Ahnung, das ist mir ein bisschen komisch. Wir machen das ja auch so, dass wir, also vielleicht jetzt ganz banal, also die Flüchtlinge, auch so ein Thema, ein Schlagwort, bei dem Leute sagen, hör mal auf damit, komm, kann ich alles vergessen. Wir Menschen sind so, dass wir andere in Kategorien packen, schön Schublade auf und zu. Das macht das Leben einfacher, ja, einfach da, die Schublade, die habe ich schon da rein und zack. Aber das Problem ist, dass wir vergessen, wie es dem Einzelnen eigentlich geht. Wir sehen den Einzelnen und seine Geschichte nicht. Ja, und in der Bibel war es ja genauso. Die haben gesagt, ja, Zöllner, Zolleinnehmer, kannst gerade vergessen, fertig. Und wir sehen diese einzelne Geschichte nicht. Aber jeder Mensch hat eine Geschichte und jede Geschichte zählt für Gott. Davon bin ich fest überzeugt. Und das machen wir es uns zu einfach. Und das Faszinierende finde ich hier, dass Jesus nicht die Zöllner sieht, nicht den Zöllner, nicht vorbeikommt und sagt, ein Zöllner, Kategorie, Zöllner, kann ich vergessen. Sondern er sieht Matthäus. Er sieht einen Mann namens Matthäus. Er sieht den Mensch. Das fand ich irgendwie genial. Weil egal in welcher Kategorie wir vielleicht von anderen gesteckt werden, Gott sieht dich und er sieht deine Geschichte. Und ich habe mich gefragt, warum ist Matthäus Zöllner? Ich weiß es nicht. Die Bibel sagt uns dazu nichts, aber ich kann mir extrem schwer vorstellen, dass er sagte, das ist mein Traumberuf, andere abzukassieren und abzuzocken, das ist genau mein Ding. Kann ich mir schwer vorstellen. Vielleicht waren seine Eltern krank und er konnte sich die Arztgebühren nicht leisten, die Krankenhauskosten oder was auch immer an Kosten kam. Und es war eine Notlösung, dass er dachte, ich mache das mal eine Weile, um meine Eltern über die Runden zu kriegen. Oder er hatte eine Frau mit 10 Kindern und irgendwie brauchte er das Geld. Und da kam eins zum anderen und er dachte, ich mache das jetzt mal für ein Jahr und dann höre ich wieder auf. Und er kommt da nicht mehr raus. Versteht mich nicht falsch, ich will Matthäus jetzt nicht rechtfertigen, aber ich weiß nicht, was seine Geschichte ist. Und vor allem, und das finde ich das Geniale, wie es jetzt weitergeht, weil Jesus hätte jetzt zu ihm alles Mögliche sagen können. Er kommt und sagt Folgendes, passt auf. Er sagt, folge mir nach. Jesus kommt und sagt, folge mir nach. Und Jesus hätte sagen können, du kleiner Wicht, hör mal auf mit dem Schrott. Oder bring dein Leben in Ordnung, hör auf Leute abzuzocken, geh nach Hause und schäm dich oder so. Er hätte alles sagen können. Aber er sagt gar nichts davon, sondern er sagt, folge mir nach. Und das hat mich irgendwie voll beschäftigt, weil ich dachte, wow, total verrückt. Jesus sagt tatsächlich keine Art von Befehl oder von Zurechtweisung oder erhobener Zeigefinger, wie wir das manchmal gerne machen bei unseren Mitmenschen, ja, dass wir sagen, das hätte Jesus jetzt nicht gewollt, hier, dass du hier jetzt so machen wir das ja gerne, ja. Sondern Jesus kommt mit einer Einladung. Jesus kommt nicht mit einem Befehl oder erhobenem Zeigefinger, Jesus kommt mit einer Einladung. Und das finde ich total faszinierend, weil er das sagt, obwohl nicht alles stimmt. Wir denken manchmal, Menschen, die können erst richtig glauben, wenn die richtig vorbildliche Christen sind. Aber Jesus weiß, dass da Riesenfehler vorliegen, dass Matthäus seine Probleme hat, dass er aktiv Dinge macht, wo sogar gegen Gesetz sind, wie illegale Machenschaften, Leute abzockt. Und er sagt trotzdem, folge mir nach. Und das Verrückte ist, Matthäus tut es sogar auch. Heißt es, Matthäus stand auf und folgte ihm nach. Und das finde ich total verrückt, weil wir daraus lernen können. Ja, wir sind oft auch so als Menschen, dass wir anderen erstmal sagen, was sie alles falsch machen. Ja, also so sind wir. Und dann sagen wir, also ja, also als Christ, da darf schon nicht Zigaretten rauchen. Ja, dass einer, warum der jetzt da vielleicht raucht und was denn vielleicht für innere Verzweiflung oder was für Freunde oder auf dem Arbeitsplatz dazu geführt hat und wo der vielleicht herkommt. Erstens mal finde ich es immer amüsant, weil man den Leuten nicht erklären muss, dass Rauchen ungesund ist, steht ja schon auf der Zigarettenschachtel drauf. Das ist so eine Info, die kann man sich sparen, weil das die Leute selber wissen. Und zweitens weiß man auch nicht, was die Geschichte ist. Ja, vielleicht ist einer, der will aufhören, ist von einer Schachtelrunde auf 5 Zigaretten, aber wenn er eine ansteckt, heißt dann gleich, oh, das ist nicht gut für deinen Körper und hör bloß auf. Das hilft dem ja gar nichts. Das weiß er in der Regel selber. Und ich meine, ob ihr einer raucht oder nicht, darf er immer noch selber entscheiden. Mir geht es aber darum, dass wir gleich hier kommen und gar nicht sehen, was steckt denn dahinter? Und dann gleich kommen und irgendwie sagen, ja, du musst aber hier dich verändern. Und keine Ahnung haben, warum Menschen tun, was sie tun. Und deswegen haben wir vor unserem Kirche auch einen Aschenbecher. Meine Erfahrung ist, dass man den Leuten eigentlich nicht sagen muss, was gut oder schlecht für sie ist, weil das meistens jeder selber gut weiß. Und vor allem ist es überhaupt nicht ermutigend. Auch an dieser Stelle hätte Jesus jetzt gesagt, Matthäus, also bei dir ist Hopfen und Malz verloren, also das geht gar nicht und so weiter. Wäre er wahrscheinlich heulend nach Hause gegangen und gesagt, toll. Aber Jesus weiß um alles und sagt trotzdem, folge mir nach. Das finde ich richtig, richtig krass. Weil wir Menschen, uns fällt es ja auch schwer, wir kämpfen ja mit uns. Das Coole ist, in der Bibel gibt es eben einen Mann namens Paulus, der hat den großen Teil der Bibel selbst geschrieben und selbst der sagt, als einer, der fest im Glauben steht und an Gott glaubt, sagt er, in Römer 7, Vers 15 sagt Paulus, ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue nicht das, was ich tun will, im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Ja, und das ist keiner, der irgendwo sowieso ein Leben führt außer Rand und Band. Das ist einer, der richtig an Gott glaubt. Und er sagt, ich schaff's auch nicht. Und das fand ich so beeindruckend, dass Jesus sagt zu diesen Menschen, ich weiß, dass du vieles nicht schaffst, was du gerne anders hättest. Und ich weiß auch, warum du da bist, wo du bist. Und ich sag dir trotzdem, folge mir nach. Und dann heißt, und Matthäus stand auf und folgte Jesus nach. Das finde ich echt verrückt. Jesus sagt, so wie du bist, jetzt gleich, mit all deinen Fehlern, folge mir nach. Und ich habe mir gedacht, was wäre, wenn wir Menschen die Zeit geben, die sie brauchen, um sich zu ändern? Denn wir wissen bei dieser Geschichte gar nicht, wann Matthäus aufgehört hat, Zöllner zu sein oder Zolleinnehmer zu sein. Wir wissen auch nicht, wann der sich verändert hat. Und ich kann mir schwer vorstellen, dass er in dem Moment, wo er aufgestanden ist, hat gesagt, ja, okay, dass sich alles 180 Grad gleich gedreht hat. Es hat sich mit Sicherheit etwas verändert bei ihm. Auf jeden Fall war das ein neuer Lebensabschnitt. Aber auch Matthäus hat wahrscheinlich erstmal anfangen müssen, Sachen neu zu sortieren und zu sagen, hey, wenn ich jetzt irgendwie Jesus nachfolgen will, was heißt es jetzt konkret? Was muss ich da ändern in meinem Leben? Und man braucht es einfach Zeit. Und ich fände es irgendwie unglaubliches Zeugnis, wenn wir als Kirche oder als Christen es auch schaffen, Menschen die Zeit zu geben, die sie brauchen. Ja, ich bin 15 Jahre irgendwie schon im Glauben und von einem, der irgendwie sagt, ja, ich bin da gerade dabei, mich mit dem Glauben zu beschäftigen, da will ich am liebsten, dass er sofort ist wie ich. Ja, aber ich habe selber 15 Jahre Zeit gebraucht, um Sachen zu erkennen. Und da merke ich, wir müssen Menschen auch Zeit geben. Letzten Endes musste Matthäus sich schon eingestehen, dass er ein Problem hat. Und manchmal liegt da auch die Schwierigkeit, dass wir gar nicht sehen wollen, dass wir vielleicht Dinge nicht so machen, wie sie gut für uns sind. Aber Gott kann uns da helfen. Und er lässt uns erstmal so stehen und lädt uns ein. Das fand ich einfach eine unglaublich tolle Botschaft. Jetzt will ich noch kurz gucken, wie die Geschichte endet. Es geht nämlich weiter dann noch. Später war Jesus im Haus von Matthäus zu Gast. Viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, waren gekommen und nahmen zusammen mit ihm und seinen Jüngern am Essen teil. Oh wow, Jesus trifft nicht nur einen Zolleinnehmer, sondern der trifft schon mehrere und auch noch andere, die als Sünder galten. Also die Menschen, die als Sünder galten und die Randgruppen der Gesellschaft waren, die, mit denen Jesus Zeit verbracht hat. Das war echt verrückt. Also die Menschen, die Jesus am wenigsten ähnlich waren, die haben mit ihm Zeit verbracht und mit denen hat er Zeit verbracht, weil er Menschen liebt, weil er uns liebt. Und das ist auch eine gute Botschaft für mich, der manchmal das Gefühl hat, boah, ich komme da nicht mit dem, ich bin kein perfekter Christ. Ich habe manchmal Schwierigkeiten zu beten. Ich zweifle manchmal, aber das heißt nicht, dass ich hinten runterfalle, sondern an dieser Geschichte sehen wir, dass Jesus erst recht Zeit mit mir verbringen will, dass Jesus erst recht einen Blick für mich hat. Und das finde ich genial, dass Menschen nicht erst ihr Leben in Ordnung bringen müssen, bis es scheinbar perfekt ist und dann darf man in die Kirche kommen und zu Gott, sondern dass Kirche eigentlich ein Ort ist oder sein sollte, das versuchen wir, wo man mit seinen Fehlern kommen darf. Und da gibt es natürlich Leute, die sagen, ja, Moment, also das ist, also es ist, jeder kann jetzt auch nicht. Und genauso war es auch in der Bibel. Da gibt es die Pharisäer, das sind so Leute, die sich besonders gut mit der Bibel auskennen. Und die sagen jetzt, Moment, das sahen die Pharisäer und sagten zu den Jüngern, wie kann denn euer Meister, also Jesus, nur zusammen mit den Zolleinnehmern und Sündern essen? Wie geht es denn? Das ist ja wohl, also das geht ja gar nicht. So, und das Faszinierende ist, dass jetzt Jesus selber antwortet, der wartet gar nicht erst bis die Jünger, der hört es mit und bevor die Jünger irgendwas sagen können, er sagt Folgendes, er sagt, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Jesus sagt, ja, die sind krank, die haben ihre Probleme, vor den Leuten sogar, also der redet die Probleme nicht klein. Der sagt nicht, wie gibt es Probleme, nee, der sagt, ja, ich weiß, dass diese Menschen nicht perfekt sind. Der weiß das, aber er sagt, und deshalb bin ich da. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Und dann geht es noch weiter und er sagt zu diesen Menschen, geht einmal und denkt darüber nach, was dieses Wort bedeutet. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Dann versteht ihr, dass ich nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Und in diesem Satz, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer, steckt es ein bisschen drin, was ich am Anfang an versucht habe zu erklären. Nur zu versuchen, ein guter Christ zu sein, da geht es um Regeln. Da geht es darum, zu versuchen, nach außen möglichst so zu tun oder zu versuchen, diese Regeln einzuhalten und dass ich irgendwie ja überall alles perfekt hinbekomme. Und so ein bisschen dabei auf der Strecke bleibt das Herz vielleicht. Und Jesus sagt, genau, aber genau darum geht es mir, um dein Herz. Dass du mir ehrlich folgst. Dass du mir versuchst zu folgen. Und das klappt mal besser und mal schlechter, aber wenn du im Herzen versuchst, dran zu bleiben, das gilt übrigens auch für die Ehe. Es geht um das Herz und nicht darum, wie viel Blumen ich meiner Frau schenke. Die Blumen sind schön und gut, ich will die gar nicht schlecht reden. Aber wenn das alles ist, dann sind wir uns einig, das ist zu wenig. Weil du kannst die ganzen Blumen beiseite legen. Wenn das Herz nicht irgendwo versucht, den anderen anzunehmen und zu lieben, eine Beziehung zu haben, bringt der Rest auch nichts. Und das Schöne ist, dass es Jesus hier so auf den Punkt bringt, weil er sagt, hey, ich bin nicht gekommen zu den Gerechten, sondern zu den Sündern. Und er spielt ein bisschen darauf an, würde ich sagen, dass jeder ein Sünder ist. Das sagt die Bibel auch an mehreren Stellen. Jeder von uns hat seine Macken, seine Fehler, seine Punkte, wo wir tun, die uns von Gott trennen. Jeder von uns braucht Gott. Um was es geht, ist eine echte und persönliche Beziehung zu Gott. Und ich weiß, dass ich nicht gut bin, ich weiß, dass ich meine Fehler habe, ich weiß auch, dass ich vielleicht so ein bisschen da an mir arbeiten muss, an den Punkten. Ich will es nicht so lassen, aber ich bin dankbar dafür, dass mich Gott liebt. Punkt. Trotz meinem Verhalten und meiner Macken. Und dass ich nicht eine besondere Performance oder eine bestimmte Form oder eine bestimmte Haltung daran, dafür wichtig ist, dass mich Gott erst richtig liebt, sondern weil ich sein Kind bin, liebt er mich. Und das finde ich das Schöne. Und an dieser Geschichte finde ich, ist es so genial zu sehen, dass Gott nicht den Zolleinnehmer sieht und seine Fehler, sondern den Menschen und den Namen Matthäus, also wie er heißt, den Einzelnen, dass er sieht, wie er ist und trotzdem einlädt. Und nicht ein Befehl, sondern eine Einladung. Und genau diese Einladung gilt auch uns heute. Die gilt dir. Jesus sagt, ich weiß, warum du hier bist. Ich weiß, wie es dir geht. Ich sehe dein Herz. Ich sehe dich, auch wenn du mich vielleicht nicht siehst. Wenn du gerade irgendwie dir die Fragen stellst, ich habe keine Ahnung, gibt es einen Gott, gibt es nicht. Wenn du gar nicht weißt, wo du stehst, das ist okay. Gott sieht dich, so wie er den Matthäus hier sieht. Und so wie Matthäus sieht, so lädt er dich ein. Folge mir nach. Und das ist etwas, da entscheidet man sich einmal für und dann immer wieder. Weil das ist nicht immer leicht. Jesus nachzufolgen, das ist eine Entscheidung, die man immer wieder neu treffen muss. Weil es gibt Tage, da steht man auf und denkt, nee, heute habe ich irgendwie heute ist irgendwie schwierig und anstrengend. Aber das geht. Und das Schöne finde ich, dass es echt eine Botschaft ist, die Mut macht. Weil es eine Einladung ist. Und diese Einladung, die gilt dir und mir, aber die muss man annehmen. Ja, da braucht es dich, dass du sagst, ja, ich könnte mir das vorstellen. Ich mache mich da auf den Weg, ich gehe da hin. Und das würde ich mir für dich wünschen. Dass du, wenn du schon dieser Einladung gefolgt bist, dich neu entscheidest oder wenn du sagst, ich weiß noch nicht genau, ob ich das jemals, dass du es zum ersten Mal annimmst. Das wünsche ich mir für dich. Ich werde noch beten mit uns. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du jeden Einzelnen von uns siehst. Dass du unsere Fehler siehst und uns trotzdem liebst. Dass du unsere Macken siehst, und wo wir nicht dem entsprechen, wie du dir es vorstellst, aber trotzdem gilt diese Einladung, folge mir nach. Weil du unsere Geschichte kennst, weil du siehst, wo unsere Fehler liegen, wo wir uns falsch entschieden haben oder wo wir immer wieder fallen. Und das Schöne ist, in den Sprüchen heißt es, wir werden oft fallen, aber wir stehen wieder auf. Und das ist etwas, das du uns, jeden von uns mitgibst. Egal wie oft wir fallen, wir dürfen wieder aufstehen. Es ist nicht zu spät, dass du mit uns arbeitest, dass wir dir nachfolgen, dass wir mit dir Beziehung leben. Und ich wünsche mir, dass du jeden Einzelnen hier einfach ansprichst, an den Punkten, wo er merkt, ich brauch's, ich muss wieder neu Jesus folgen und ihm nachgehen. Segne du jeden und geh mit uns und hilf uns dabei, dir zu folgen. Amen.